Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema GKV-Reform, also die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn es passiert sehr, sehr viel gerade aktuell. Es wird sehr, sehr viel auch drüber geschrieben. Und es gibt einiges zu beachten, was für dich in 2027 Fall sein wird, auf dich zukommen wird. Und ich dachte mir, wir machen mal eine ausführliche Podcast/Videopodcast-Folge dazu, damit du da wirklich einen guten Überblick hast. Starten wir direkt mit der Frage, warum gibt es denn diese Reform in der gesetzlichen Krankenversicherung? Wahrscheinlich hast du es schon mitbekommen, hast es auch schon gefühlt die letzten Jahre, dadurch, dass die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung immer wieder gestiegen sind, dass die gesetzliche Krankenversicherung ein Finanzierungsproblem hat. Ich habe auch ganz konkrete Zahlen mitgebracht. Und zwar ist es so, dass ohne Gegenmaßnahmen im Jahr 2027 ein Defizit von rund 15 Milliarden Euro entstehen würden bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, was natürlich super viel ist. Und bis 2030 könnte diese Lücke sogar auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen, was ihr euch vorstellen könnt, ein sehr, sehr großes Loch ist. Die Gründe dafür sind struktureller Natur. Das kennen wir auch schon aus der gesetzlichen Rente. Wir haben eine Überalterung der Gesellschaft, was sich natürlich niederschlägt, auch in den Beiträgen. Ältere Leute nehmen natürlich die gesetzliche KV stärker in Anspruch, weil mit dem Alter oftmals auch gewisse Erkrankungen mit sich kommen. Außerdem aber auch der medizinische Fortschritt, der aber auch teuer ist, denn es gibt Geräte und Co. Es entwickelt sich sehr, sehr viel weiter, aber entsprechend muss auch das Ganze finanziert werden. Ich glaube, du hast das wahrscheinlich schon in den letzten Jahren gespürt. Zum einen über die Krankenversicherungsbeiträge, der Beitragssatz, der stetig angestiegen sind. Wir sind jetzt mittlerweile bei 17,5% vom Bruttoeinkommen und dann der individuelle Zusatzbeitrag von der gesetzlichen Krankenversicherung, der nochmal erhoben wird. Der ist im Schnitt aktuell bei 2,9%. Manche Kassen liegen sogar bei 4% mittlerweile, was echt relativ viel ist. Was ganz wichtig ist für diese Podcast-Folge, bevor wir weitermachen mit den einzelnen Punkten, die in der GKV-Reform beschlossen werden sollen. Ich nehme diese Folge am 9. Juni 2026 auf. Was ist der aktuelle Stand? Das GKV-Stabilisierungsgesetz wurde am 29. April 2026 vom Kabinett beschlossen. Die erste Lesung im Bundestag findet am 12. Juni 2026 statt. Und die Anhorchung voraussichtlich am 22. Juni. Das heißt, voraussichtlich, so von aktuellem Stand, haben wir ein vollumfängliches Bild, was wirklich ganz genau beschlossen worden ist, am 22. Juni. Das Gesetz ist also noch nicht final verabschiedet, sondern eben mitten im parlamentarischen Verfahren und die meisten Maßnahmen sollen ab 2027 greifen. Heißt aber für dich, dass die meisten dieser Maßnahmen, über die besprochen wird, auf jeden Fall umgesetzt werden. Das ist ähnlich wie beim Altersvorsorgedepot. Das hatten wir dieses Jahr ja auch schon, haben wir einmal drüber geredet. Es wurden Kleinigkeiten irgendwie nochmal angepasst, wie die Effektivkosten und Co. Das Gesetz ist aber komplett verabschiedet und wird 2027 so umgesetzt. In einer ähnlichen Situation befinden wir uns jetzt eben in dieser GKV-Reform, in diesem GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Heißt, ein paar Punkte können sich auf jeden Fall noch ändern, aber die Richtung ist auf jeden Fall sehr klar und wichtig für dich auch zu wissen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern. Und zwar, was ändert sich denn konkret für dich als gesetzlich Versicherte? Ich gehe mal die wichtigsten Punkte durch und habe die so ein bisschen nacheinander gegliedert. Jetzt ja nicht nach Wichtigkeit oder so, aber einfach, dass man einen Überblick bekommt. Und zwar fangen wir mit dem ersten Punkt an. Wir haben höhere Zuzahlungen bei Medikamenten. Was bedeutet das? Die Zuzahlung von Medikamenten ist aktuell bei einem Mindestbeitrag von 5 Euro. Künftig sind es mindestens 7,50 Euro, bei teureren Medikamenten bis zu 15 Euro. Klingt jetzt erstmal nach nicht so viel, sag ich mal. Man denkt, okay, ist schon irgendwie verkraftbar. Aber wenn man natürlich sehr häufig Medikamente braucht oder auf Medikamente angewiesen ist, kann sich das schon summieren und einiges im Geldbeutel wieder ausmachen und übers Jahr eben eine deutliche Mehrbelastung sein. Dann Punkt Nummer 2, man hat neue Zuzahlungen für die Physiotherapie und bei der häuslichen Pflege. Also bei der Physiotherapie und auch bei der häuslichen Krankenpflege kommt eine pauschale Zuzahlung von 15 Euro je nach Verordnung. Ist also auch ein Thema, was eine spürbare Mehrbelastung sein kann. Insbesondere auch hier, wenn man regelmäßig zum Beispiel Physiotherapie in Anspruch nimmt oder in Anspruch nehmen muss. Ich beziehe das ja gerne immer auf den Kontext von uns Frauen, weil ich weiß, dass hier sehr, sehr viele Frauen eben zuhören. Und ein Thema kann natürlich sein mit Schwangerschaft oder den ersten Jahren, dass man doch relativ viel Rückenprobleme hat und relativ viel zu Physio geht und sich das natürlich auch dann wieder niederschlägt, wenn ich je nach Verordnung eben diese 15 Euro Zuzahlung habe, doch wieder einiges summiert am Jahresende. Dann ein dritter ganz, ganz wichtiger Punkt, und zwar soll die Familienversicherung für Ehepartner wieder kostenpflichtig werden ab 2028, also nicht ab 2027, aber auch als Teil des Gesetzes, dass es ab 2028 gültig ist. Was bedeutet das? Aktuell ist es so, wenn ich ein Paar bin und einer ist Geringverdiener oder arbeitet gar nicht, dass er oder sie kostenlos in der Familienversicherung mitversichert ist. Das führt jetzt zu größeren Einschnitten im Geldbeutel, weil das soll eben nicht mehr möglich sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, die nenne ich gleich auch, wann das weiterhin kostenlos mitversichert werden kann. Aber künftig soll für mitversicherte Ehepartner ein eigener Beitrag fällig werden, und zwar 2,5% des Einkommens vom Hauptverdiener. Ursprünglich, vielleicht für euch, das wurde schon gesetzlich angepasst, waren sogar 3,5% geplant. Das heißt, es wurde etwas entschärft. Was es vielleicht konkret bedeutet an Beispielen, wenn zum Beispiel der Hauptverdiener 70.000 Euro Einkommen, Bruttoeinkommen hat, sind es circa 150 Euro pro Monat, die man da mehr bezahlen muss. Bei 50.000 Euro Einkommen sind es immer noch 100 Euro im Monat und bei 30.000 Euro Einkommen sind es 60 Euro pro Monat. Besonders betroffen sind natürlich Familien, wo eben es einen Hauptverdiener gibt und eine Person, die vielleicht die Care-Arbeit übernimmt und eben wenig verdient. Und ich glaube, ihr wisst, ich will nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber es ist oftmals eben die Kombination, dass ein Mann arbeiten geht und die Frau tendenziell eher zu Hause bleibt und einen das als Familie, als Familieneinkommen dann natürlich trifft. Kinder sollen weiterhin beitragsfrei, also kostenlos in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, die möchte ich gerne auch nennen. Und zwar, wann das nicht der Fall ist, wann weiterhin der Partner, der geringfügig verdient oder weniger verdient, mitversichert bleiben soll, ist, wenn man Eltern mit Kindern unter 7 Jahren hat, Eltern von Kindern mit Behinderung, pflegende Angehörige, Partner über der Regelaltersgrenze, also wenn man einen Partner hat, der schon in Rente ist, und Ehe- und Lebenspartner mit voller Erwerbsminderung. Also da kommt auf jeden Fall was auf uns zu, insbesondere für Familien. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, Thema Zahnersatz, denn da wird es auch einige Einsparungen geben. Der Kassenzuschuss beim Zahnersatz, die sogenannten Festzuschüsse, sollen sinken, und zwar um rund 10 Prozentpunkte. Konkret heißt es, je nachdem, wie gut eben das Bonusheft geführt wird, statt bisher 60%, 70% oder 75% übernimmt die Kasse künftig nur noch 50%, 60% oder 65%, wenn ich eben einen Zahnersatz beispielsweise habe. Also die Folge ist, ich habe auf jeden Fall einen höheren Eigenanteil, und gerade größere Zahnbehandlungen wie eine Krone, eine Brücke, Implantate können teurer werden, und darauf sollte man sich einstellen. Punkt Nummer 5, der auch sehr, sehr wichtig ist und ich würde sagen auch maßgebend viel dazu beiträgt, dass man doch mehr bezahlt für seine gesetzliche Krankenversicherung, ist, dass die Beitragsbemessungsgrenze zusätzlich steigen soll. Was passiert? Das ist insbesondere, wie gesagt, für Gutverdiener relevant. Die Beitragsbemessungsgrenze wird herangezogen, um eben prozentuell den Beitragssatz anhand von dem Beitragssatz eben die Abgabe an die gesetzliche Krankenversicherung zu berechnen. Wenn die nach oben gesetzt wird, insbesondere als Gutverdiener, zahle ich dann entsprechend mehr für die gesetzliche Krankenversicherung, weil mehr von meinem Gehalt als Basis herangezogen werden kann, als Berechnungsgrundlage. Und diese soll zum einen natürlich, wie sie jedes Jahr ansteigt, angehoben werden, aber einmalig noch zusätzlich um rund 300 Euro pro Monat steigen. Das ist schon relativ viel. viel. Heißt, das kann einiges ausmachen, auch im Netto, dass ich 50 Euro mehr zum Beispiel bezahle oder 50 Euro weniger habe. Als Selbstständiger kann das nochmal doppelt so viel ausmachen, weil da trage ich ja den Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil selbst. Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was man sich unbedingt anschauen sollte. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 6, und zwar verpflichtende Zweitmeinung vor bestimmten Operationen. Und zwar möchte man vermeiden, dass viele Operationen durchgeführt werden oder unnötige Operationen vermieden werden sollen. Das ist zumindest eben die Herangehensweise, um Kosten zu senken, weil ihr euch vorstellen könnt, Operationen haben natürlich einen großen Anteil an den Kosten. Bei geplanten Operationen an Knie, Hüfte, Wirbelsäule und Schulter wird eine Zweitmeinung verpflichten. Das ist medizinisch, würde ich sagen, erstmal sinnvoll, weil es unnötige Operationen vermeidet. Aber es bedeutet natürlich auch mehr Bürokratie und dass man gegebenenfalls länger auch warten muss, bis man dann den Eingriff hat, weil man eben noch einen Termin bei der Zweitmeinung ausmachen muss. So, das war jetzt der Teil, was alles teurer wird und wo wir mehr bezahlen. Kommen wir zu dem Teil an Leistungen, die aber auch gleichzeitig gestrichen werden sollen. Und zwar Homöopathie. Da sagt man, die Kosten für Homöopathie sollen komplett gestrichen werden, also nicht mehr von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Die Begründung ist, kein nachweisbarer Nutzen über den Placebo-Effekt hinaus. Also für alle, die aktuell homöopathische Leistungen in Anspruch nehmen, auch über die gesetzliche Krankenversicherung, das wird wegfallen. Diese Kosten muss man zukünftig auch selber tragen. Dann, das finde ich persönlich besonders kritisch, Hautkrebs-Screening. Das Hautkrebs-Screening war bisher ab 35 Jahre alle 2 Jahre kostenlos. Künftig soll es möglicherweise nur noch bei einem medizinischen Anlass übernommen werden, also nicht mehr als reine Vorsorge fungieren. Das ist ein Punkt, den man unbedingt im Blick behalten sollte, weil ich würde sagen, dass er sehr, sehr wichtig ist, weil wir ja auch sehen, dass eben Hautkrebs zunimmt. Was nicht kommt, vielleicht eine positive Nachricht an der Stelle, das war ursprünglich ein Punkt, der auch mit drin war, der aber jetzt eben gestrichen worden ist, aber länger diskutiert worden ist und auch am Anfang Teil war, so wie die 3,5%, die jetzt weiter unten sind bei den 2,5%, die wir vorher hatten. Und zwar wollte man auch das Krankengeld kürzen. Also das Krankengeld bekomme ich ausgezahlt, wenn ich über 6 Wochen hinaus krankgeschrieben bin, bis zu 78 Wochen, eben 70% vom Bruttogehalt, maximal 90% vom Nettogehalt. Und da war auch in Diskussion, dass man das kürzt, dass man die Wochen kürzt, dass man aber auch den Anspruch, also wie viel ich daraus bekomme, kürzt. Aber nach aktuellem Stand ist das wieder gestrichen worden und nicht Teil der Reform. Das heißt, es bleibt erstmal so bestehen. Was bedeutet das alles in Summe für dich? Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert und nach Berechnungen der Finanzkommission konnte ein durchschnittliches Mitglied bereits im kommenden Jahr rund 260 Euro mehr pro Jahr zahlen, also was finanziell ausmacht. Und bis 2030 könnte die zusätzliche Belastung auf bis zu 680 Euro pro Jahr steigen. Das ist auf jeden Fall so ein Durchschnitt, der da ausgerechnet worden ist. Für diejenigen, es gibt natürlich immer Durchschnitt nach oben und nach unten. Ich glaube aber, es ist wichtig zu verstehen, dass da nochmal eben zusätzliche Belastung auf einen zukommen kann, dass man dieses Geld auch erstmal haben muss. Es ist gar nicht so wenig, wenn wir 260 Euro bis irgendwie 2030 dann 680 Euro pro Jahr kalkulieren und dass man das im Blick haben sollte, weil es wichtig für all diejenigen ist, die gesetzlich krankenversichert sind, und das ist die Vielzahl hier in Deutschland. Ja, und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, und jetzt, was soll ich machen? Also zum einen denke ich, dass es wichtiger wird, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, dass man auf jeden Fall die gesetzlichen Krankenversicherer vergleicht, einfach von den Zusatzbeiträgen her, und guckt, wo kriege ich das beste Preis-Leistungs-Angebot. Das ist ja mittlerweile auch immer einfacher. Ich habe nur noch die 12-Monats-Bindungsfrist. Dann an zweiter Stelle wichtig, dass man sich auch drum kümmert, gegebenenfalls Zusatzvorsorgen zu machen, wie eine Zahnzusatzversicherung, wenn man da sagt, hey, diese Belastung wäre dann doch deutlich höher. andere Zusatzversicherungen, die eben einem wichtig sind. Und jetzt natürlich auch die Frage, die bei uns auch sehr, sehr häufig mittlerweile gestellt wird, zu Recht natürlich. Ich kann das absolut nachvollziehen und verstehen, weil ich bezahle deutlich mehr. Es werden gleichzeitig Leistungen gestrichen aus dem Katalog und ich bin deutlich schlechter gestellt in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sollte ich angesichts dieser Entwicklungen mir überlegen, in die private Krankenversicherung, also die PKV, zu wechseln? Meine ehrliche Antwort ist, es kommt natürlich drauf an. Also man muss sich da schon gut Gedanken machen. Diese ganze Reform sollte keine Ausrede sein, dass man das deswegen tut, sondern man muss sich einfach seine gesamte Lebenssituation anschauen. Es kann Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist in der privaten Krankenversicherung, wenn ich einmal einen Vertrag abschließe, dann habe ich hier garantierte Leistungen. Die Leistungen können nicht angepasst werden, wie in der gesetzlichen Krankenversicherung, dass einfach Sachen gestrichen werden aus dem Katalog, Hautkrebsvorsorge und was weiß ich. Das kann ich festschreiben in der privaten Krankenversicherung, wirklich sagen, mir ist diese Leistung wichtig. Ich suche einen Tarif, der diese Leistung beinhaltet und der beinhaltet diese auch über die Jahre hinweg. Für wen kann die private Krankenversicherung jetzt interessant sein? Wer kann sich oder sollte sich damit auseinandersetzen? Es gibt ein paar Konstellationen, wo ich es in den Blick nehmen würde. Angestellte mit hohem Einkommen, also aktuell ist die Versicherungspflichtgrenze, also die Jahresarbeitsentgeltgrenze bei 77.400 Euro brutto, dann kann man überhaupt erstmal in die private Krankenversicherung wechseln. Wenn man sich das überlegt, wenn man angestellt ist, würde ich es mir auf jeden Fall auch dieses Jahr anschauen, weil im nächsten Jahr wird es ja durch diese Sondererhöhung der Beitragsbemessungsgrenze nochmal deutlich schwieriger auch dann zu wechseln entsprechend in die private Krankenversicherung. Dann Selbstständige und Freiberufler natürlich, die können sich natürlich unabhängig von ihrem Einkommen privat krankenversichern lassen. Für die kann das auf jeden Fall Sinn machen, weil wenn ich dort auch schon an der Obergrenze bin bei der GKV, dann zahle ich relativ viel und zahle den Höchstsatz eben alleine von 1.500 Euro knapp sind das. Je nach Versicherer kann aber in die Richtung gehen. Das ist schon relativ viel. Dafür kriegt man eine sehr, sehr gute private Krankenversicherung. Kann man sich das natürlich anschauen. Voraussetzungen, dass man gesund ist und am besten auch relativ jung noch ist. Generell, das wäre eben auch mein nächster Punkt, dass man jung und gesund ist. Je jünger man ist, je gesünder man ist, desto besseren Tarif bekommt man. Zum einen, weil er günstiger ist, zum anderen, weil ich nicht mit Risikozuschlägen rechnen muss und zum anderen, weil ich auch angenommen werde. Die PKV hat natürlich keine Pflicht, dich anzunehmen. Das hat die gesetzliche Krankenversicherung als Pflicht. Die darf da nicht selektieren. Aber der PKV-Versicherer schaut sich natürlich an, was du in den letzten Jahren hattest, welche Behandlungen und Co. Und entsprechend ist es nicht ganz so einfach, wenn man gewisse, auch chronische Vorerkrankungen mitbringt, in die PKV zu wechseln. Und für wen kann es auch noch spannend sein? Für Beamten, Beamtinnen. Da habe ich nämlich natürlich auch die Möglichkeit, mich privat krankenversichern zu lassen. Für wen ist die private Krankenversicherung eher nicht geeignet? Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn man eine Familie plant mit mehreren Kindern, sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen über die Kosten, denn sonst trägt man nicht nur den eigenen Beitrag, sondern da gibt es keine Familienversicherung. Ich muss jedes Kind einzeln dann quasi versichern. Und das kann 250 bis 300 Euro monatlich nochmal on top ausmachen. Und das muss ich einkalkulieren. Also dieses Geld muss ich haben und muss ich aufbringen können. Dann, wenn ich ein unsicheres oder sehr schwankendes Einkommen habe, also zum Beispiel noch nicht so sehr lange selbstständig bin, dann würde ich das nicht machen. Hingegen Elternzeit, dass man das nicht machen sollte, wenn das irgendwie schon geplant ist oder so, da würde ich widersprechen, denn es gibt sehr gute Tarife und Maßnahmen, dass man das trotzdem für sich umsetzen kann. Das ist so ein bisschen ein Mythos, der sich hartnäckig hält und ich kann es auch verstehen, dass man irgendwie davor Angst hat. Aber wenn ich zum Beispiel in der PKV bin, habe ich in der Elternzeit die Möglichkeit, eine Anwartschaft zu machen, wieder zurückzugehen in die GKV, aber meinen Gesundheitsstatus eben einzufrieren und dann, wenn ich, sobald ich wieder arbeite, wieder zurückzuwechseln in die private Krankenversicherung. Oder ich kann Beiträge reduzieren und Stunden später nachbezahlen. Auch da haben die Versicherer mittlerweile relativ flexible Lösungen für so eine Elternzeit. Und ich habe auch immer die Möglichkeit, in der privaten Krankenversicherung mich runterzustufen auf den Tarif der GKV. Also es gibt immer einen Tarif, der GKV-Leistungen ähnlich kommt. Und der wird entsprechend im Preis dann natürlich auch deutlich runtergehen. Das heißt, ich habe ja auf jeden Fall Möglichkeiten, mit denen ich arbeiten kann, wenn man das plant, auch wenn man vielleicht ein Kind bekommt mal zwischendrin und in Elternzeit und Co-Rutsch, dieses Einkommen sich verändert, ist das für mich kein No-Go, sondern dafür gibt es Lösungen. Dann weiß man, okay, das ist ein Thema, was nochmal auf mich zukommt. Aber so hat man schon mal einen Tarif, wenn man jung und gesund ist und nicht dann erst nach der ganzen Kinderplanung, wo man schon, weiß ich nicht, in Richtung 40, 45 geht, wo es einfach ein bisschen schwieriger und auch teurer wird. Und für wen ist es auch nicht geeignet, hatte ich vorher schon gesagt, wenn ich chronische Vorerkrankungen habe oder aktuell irgendwie sehr schwer krank bin oder so, dann wird man nicht mehr in die PKV wechseln können. Ganz wichtig an dieser Stelle ist mir noch zu sagen, dass ich niemals alleine nur nach dem Preis entscheiden würde, sondern ich würde bei der Entscheidung PKV versus GKV die Leistungen in den Vordergrund stellen, dass ich mir wirklich eine gute Versorgung wünsche für das Geld, was ich bezahle, und entsprechend dann sucht man auch wirklich Tarife aus, die eine Beitragsstabilität mit sich bringen. Natürlich erhöhen sich ja auch die Beiträge Jahr für Jahr, so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung auch, aber im Schnitt ist es relativ ähnlich, und da eben eine gute Entscheidung treffe, mir das genau anschaue und nicht dann ein Hopping mache und irgendwie mir überlege, wie ich da hin und her wechseln kann. Das sollte nicht das Ziel sein, sondern das Ziel sollte sein, optimal krankenversichert zu sein, je nachdem eben, wenn ich die Möglichkeit habe. Ansonsten würde ich mir auf jeden Fall das Thema Krankenzusatzversicherungen auch anschauen. An dieser Stelle mal zwei Hinweise. Und zwar zum einen haben wir ein PKV-Webinar. Da kannst du dich unten einfach in den Shownotes anmelden. Ich mache es relativ regelmäßig, habe ich mir vorgenommen auf jeden Fall. Den nächsten Termin, der live stattfindet, findet ihr in den Shownotes auf der Seite. Meistens versuche ich immer Dienstag um 20 Uhr. Schaut aber einfach gerne mal rein, wann der nächste Termin ist. Versuche einmal im Monat, wie gesagt, über die Sommermonate ist vielleicht etwas weniger. Und da gehen wir wirklich nochmal sehr so frauenspezifische Themen auch nochmal durch. Und ich gehe nochmal viel, viel tiefer in die Themen ein, die wir gerade besprochen haben, wie welche Möglichkeiten habe ich zur Anwartschaft, was ist wichtig bei den Gesundheitsfragen, wie gehe ich irgendwie strategisch an die Sache ran und was muss ich sonst beachten, wie ist es mit Altersrückstellungen, Beitragsentlastungstarif etc. Meldet euch da gerne an, das ist kostenlos. Ansonsten haben wir auch vor einigen Wochen eine Podcast-Folge gemacht, die genau diese Mythen und Irrtümer, insbesondere für Frauen, aufklärt. Die packe ich euch auch nochmal hier in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das im Anschluss auch nochmal einhören, wenn ihr etwas tiefer in das Thema private Krankenversicherung einsteigen wollt. Kommen wir zum Schluss so ein bisschen zu meiner eigenen persönlichen Einschätzung. Also ich glaube, ihr merkt das auch. Was wichtig ist mitzunehmen, ist natürlich, Leistungen gehen runter. Und gleichzeitig steigt natürlich, was ich selber bezahlen muss und auch, was ich in die gesetzliche oder für die gesetzliche Krankenversicherung bezahle. Und das sollten wir auf dem Schirm haben, denn es ist keine kleine Änderung. Ihr habt gesehen, das kann irgendwie über die Jahre dann bis zu 600 Euro im Jahr mehr Belastung ausmachen, wo man sich natürlich Gedanken machen muss. Was halte ich davon? Ja, also ich finde es natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir ja natürlich eine Versicherung und Solidargemeinschaft, die sich tragen muss. Ansonsten wird es schwierig und wieder über andere Steuereinnahmen quer subventioniert, was auch nicht Sinn der Sache sein sollte, denn die brauchen wir ja an anderer Stelle für unsere Bildung, für unsere Kinder, für unsere Straßen etc. Und das sollte sich schon über unsere Beiträge finanzieren. Ich persönlich, jetzt um meine Meinung mal so ein bisschen einzubringen, glaube auch, weil ich immer wieder so OECD-Ländervergleiche mir anschaue, wenn man sich anguckt, zum Beispiel Niederlande oder auch Schweden, das ist ganz interessant, die haben ein sehr effizientes Gesundheitssystem, zahlen relativ ähnlich so wie wir dafür ein. Dafür sind die Leistungen deutlich besser. Warum? Weil sie Bürokratie stark reduziert haben. Und ich glaube, hier ist auch ein ganz, ganz großer Hebel, dass wir auch in der Politik und eben auch bei den gesetzlichen Krankenversicherungen unsere Bürokratie runterfahren und nicht an unseren Leistungen quasi alleinig sparen, sondern auch uns die Seite anschauen, dass wir wirklich eine gute Versorgung haben, auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ja, was ich auch immer schwierig finde, ist irgendwie, wir haben so viele gesetzliche Krankenversicherer, auch dadurch entsteht einfach so viel Bürokratie und gleichzeitig geben die auch viel Geld zum Beispiel für Werbung aus, was ich absolut nicht verstehe, für sehr, sehr teure Werbung in irgendeinem Borussia Dortmund Stadion, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob diese Beiträge nicht anders investiert besser wären. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Auf jeden Fall, wenn du betroffen bist davon, wenn du auch stärker betroffen bist davon, weil du schon deutlich mehr irgendwie bezahlen musst durch die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, würde ich mir tatsächlich die private Krankenversicherung anschauen. Ich glaube, das ist jetzt ein wichtiger Grund, um sich das mal anzugucken, weil ich glaube auch, dass es erst so ein bisschen der Anfang sein wird. Deshalb, ja, guck dir das auf jeden Fall an. Komm gerne auch zu uns in die Beratung. Einfach females-finanzen.de Termin buchen, online ausmachen. Dann kann man das auch nochmal gemeinsam evaluieren. Schau dir gerne auch nochmal das Webinar an. Trag dich da gerne zu einem Termin ein. Und ansonsten, auch Zusatzversicherungen können sehr, sehr hilfreich und sinnvoll sein, wenn da irgendwie mehr Belastung auf uns zukommt. Und wir müssen das Beste daraus machen. Natürlich haben wir einmal den Hebel in der Politik, wen wir wählen und Co. und was wir uns wünschen und vorstellen. Aber natürlich können wir das nicht so schnell ändern, wie eben unsere eigene Situation und das in die Hand zu nehmen, eben indem man sich Gedanken macht über PKV und Co. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Podcast-Folge einen guten Überblick darüber gegeben hat, was auf uns zukommen könnte. Ich gebe auch gerne nochmal Updates. Folgt mir dafür einfach gerne auf Instagram, females-finanzen. Wenn dieses Paket wirklich komplett beschlossen ist, werde ich sicherlich nochmal ein Karussell Post oder sonstiges dazu machen, vielleicht auch eine Podcast-Folge, je nachdem, was sich irgendwie nochmal verändert. Aber man kann schon davon ausgehen, dass diese Punkte, die wir heute besprochen haben, hier auf jeden Fall auf uns zukommen. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen und geholfen hat, teil sie auf jeden Fall mit einem Freund, einer Freundin, die das unbedingt auch hören sollte. Schau gerne bei uns, wie gesagt, in der Beratung vorbei für Krankenzusatz, für PKV etc. oder eben Webinar. Und ansonsten freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung am besten bei Apple Podcast und bei Spotify. Das motiviert uns, jede Woche neuen frischen Content für dich zu erstellen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Woche.